Hier ist die B-Funk, der Computer Best Podcast. Herzlich willkommen zur 118. Episode mit Jan auf gepackten Koffern, der sich deswegen auch diese Woche zuerst nennt. Und Fabian, hallo Fabian, was ist denn hier passiert?
Hallo.
Du siehst, du merkst, ja, so bin ich gestresst.
Schon ein bisschen. Immer gestresst, ja? Jede Morgen. Woche. Wir haben jeden zweiten Podcast, fängst du damit an, dass wir gestresst
ja,
sind.
Ja, aber vielleicht wirklich auch mal Real Talk, Computer Best zu betreiben, ist jetzt auch oft ganz schön stressig. Ich tue ja auch gerne hier im Podcast so und online, als wäre das alles ein einziger Traum, den ich hier lebe und den ich mir irgendwann auch selbst so gewählt habe. Aber nee, ist schon echt harte Arbeit und auch oft sehr, sehr, sehr stressig und manchmal auch nicht so leicht, dann den richtigen Ausgleich dort trotz Sport, trotz Hobby, trotz Familie zu finden. Also genug dazu. Wir reden heute über die abgekündigte 50, 60 Gigabyte. Aber nur ganz kurz, Fabian, weil es will doch keiner mehr hören.
Das heißt abgekündigt, aber die Tests
wurden. Ja, siehst du, jetzt haben wir doch. Jetzt sind die Leute, lass die Leute dranbleiben. Sie wollen wissen, abgekündigt, was ist los? Hat Nvidia eingesehen, dass die Karte keiner will? Wir steigen damit ein. Wir lassen uns und euch nicht bis zum Ende da zappeln. Dann sprechen wir über den Techniktest zu Doom, The Dark Ages. Haben wir zwei große Überraschungen gehabt im Test. Beide so in Richtung Performance. Ich erzähle dir was vom Pferd namens WD Black SN8100, einer richtig, richtig schnellen SSD, die nach WD klingt, aber schon von SanDisk kommt. Auch keiner so richtig auf dem Schirm gehabt. Und obwohl es gleich vorne im Artikel erklärt wurde, kam dreimal die Frage in den Kommentaren, sollten jetzt nicht alle SSDs von WD als SanDisk-SSDs auf den Markt kommen? Wir erzählen euch, warum dem nicht so ist. Und dann reden wir darüber, was nächste Woche auf der Computex passieren wird. Da haben wir im Vorgespräch schon gerade endlos gefühlt drüber gesprochen, um uns ein bisschen zurechtzulegen, wann wir nächste Woche den Podcast aufnehmen könnten. Du in Deutschland, ich in Taiwan. 6 Stunden Zeitverschiebung, viele Termine, hüben wie drüben. Schauen wir mal. Vielleicht klappt so, vielleicht anders. Wir haben einen vagen Plan erarbeitet. Hattest du schon Hallo gesagt oder habe ich dich noch nicht mal dazu kommen lassen?
Doch, das habe ich durchaus. Man merkt, du bist durch den Wind.
Ich bin im Flow. So, fangen wir an. Bitte, ja, Fabian, 5060, 8 Gigabyte, erscheint nächste Woche, 19. Genau. Mai, nach der Keynote von Jensen zur Computex.
Oh, da wird sie bestimmt in die Hand, in die Luft heben. Alle werden kreischen und jubeln für eine neue 8 Gigabyte Grafikkarte. Ich kann mir nichts anderes vorstellen.
Und keiner wird einen Test irgendwo lesen können.
Warum das wissen wir auch schon, ja. Denn wir haben die gleiche Geschichte, wie wir sie bei der RTX 5060 Ti 8 GB hatten oder wie wir sie vor 2 Jahren bei der RTX 5060 Ti 4060 Ti 16 GB hatten. Nvidia möchte einfach nicht, dass es Tests gibt. Diese Grafikkarte wird auf der einen Seite nicht bemustert, nicht aktiv. Das heißt, wir können als Redaktion nicht auf Nvidia zugehen oder auf Boardpartner oder andersrum, sodass wir von denen Testmuster bekommen, um halt eben zum Fall des NDAs Berichterstattung vorzubereiten. Das ist das eine. Aber selbst wenn wir uns eine besorgen aus irgendeiner Quelle, wie wir es jetzt zum Beispiel dann bei der...
Vom Sandmann.
Ja. Also entweder halt ne kaufen oder wir finden irgendeinen Händler, der uns da unter der Hand was... Ne? So wie wir das bei der 5060 Ti 8 GB gemacht haben, dann könnten wir die zwar einbauen und hätten auf dem Desktop sehr viel Spaß mit der 5060 8 GB. Aber in 3D hätten wir halt nicht die Leistung, die repräsentativ ist, weil es keinen Treiber gibt dafür. Und diesen Treiber...
Genau, und das ist jetzt ja verschärft in dem Fall. Bei der 5060 Ti hat Nvidia nur keine Muster bereitgestellt, aber theoretisch hätte man sich irgendwo eins besorgen können. Hätte man sie testen können, weil der 5060 Ti 16 GB-Treiber bei Nvidia ist dieses Speicherding ist ja nie ein Ausschlusskriterium. Solange die GPU-ID passt, funktioniert der Treiber. Aber für die 5060 8 GB mit einer anderen GPU-ID, da gibt es einfach keinen Treiber vorab.
Tja.
Und damit kann man halt nichts machen. Gar nichts. Selbst wenn man eine Karte hätte.
Ja, also man so, kommt
meinst du, der Treiber ist einfach nicht fertig?
Ja, also, ich meine, es gibt ja diese... Also 2D würde ja gehen. außerhalb.
Ja, also das sind ja immer wieder es gibt ja Treiber, mit denen die OEMs ihre Karten testen können. Die können dann auch in der Tat, das heißt immer Furmark und ein 3D-Mark ausführen. Aber das war es dann eben auch. Also du wirst die Karte nicht in Doom, The Dark Ages, betreiben können. Ja, und du kriegst da auch die unbekannte Karte nicht reingefummelt über irgendwelche Ini-Einträge. Also es hatte ja dann, du erinnerst dich vielleicht, im Dezember ein User geschafft bei der B570, die wir dann ja zurückgeschickt haben, weil wir sie letztendlich, wir hatten sie ja gekauft über diesen Vorab-Angebot beim Mindfactory, haben sie dann aber letztendlich zurückgeschickt, weil es keine Treiber gab. Und man konnte da wohl ja doch dann modden irgendwie. Aber das funktioniert bei Nvidia einfach nicht. So, deswegen wird es da keinen Test nächste Woche am 19. geben, denn der Treiber wird ja erst am 19. erscheinen. Und dann schauen wir mal. Wir sind an der Karte dran. Aber auch da hat Nvidia wohl wieder bei der 5060 Ti 8 GB im Hintergrund auch die Finger drauf. Das wird knapp, denke ich mal. Und ich gehe davon aus, dass es, wenn, dann eher später nächste Woche werden wird. Denn Wolfgang ist nicht in Taiwan. Der wäre da verfügbar und willens, sich die Karte anzugucken. Aber kann er eben auch erst tun, wenn er dann am Montag den öffentlichen Treiber hat und eine Karte. Ja. Gut, Fabian, das habe ich The Dark Ages schon genannt. Das war mal eine relativ entspannte Angelegenheit, in Anführungsstrichen. Da hatten wir nämlich schon, ich glaube, vorletzte Woche von Bethesda den Key bekommen und dann auch in dem Zusammenhang Game Ready Treiber über Bethesda mit dem Hinweis, dass wir die bitte nutzen sollen.
Ja.
Ich meine für Nvidia und AMD, sodass Wolfgang letzte Woche mit Embargo-Fall schon am Freitag, den 9., also 4 Tage vor Premium Edition Launch, der gestern am 13. war, wir nehmen auf am 14. Mittwoch 11.30 Uhr und 2 weitere Tage vor dem Standard Launch, der ja am 15. Morgen stattfinden wird, einen Testartikel dazu veröffentlichen konnte. Und was würdest du sagen, die Technik grundsätzlich solide, aber dann doch 2 Überraschungen, die wir so nicht auf dem Schirm hatten. Ich glaube auch viele unserer Leser.
Ja, die erste Überraschung war ja am Ende, dass das Spiel anders als das vorherige Doom, hatte das irgendeinen Namen? Hieß es einfach nur Doom 2000?
Eternal,
stimmt. Und davor hatten wir Doom 2016.
Genau, Doom 2016, also der Reboot, und dann kam Eternal. Stimmt.
Und die hatten beide noch eine andere Version der ID-Tech-Engine und die war dafür bekannt.
ID-Tech, bitte, es ist ID-Tech.
Ist es nicht ID-Tech, echt? Sagt man ID-Tech?
Nein. Ja, man sagt ID-Tech.
Wer hat sich das ausgedacht? Okay.
ID-Software hat sich das
ausgedacht. ID-Software hatte da noch eine andere Version der Engine verwendet. Und die war dafür bekannt, dass sie auf jeder Kartoffel lief. Auf jedem Toaster, glaube ich, das Wording in unserem Text.
Genau, und Doom war quasi immer, das hat man immer allen anderen Spieleentwicklern vorgehalten und gesagt, guck mal hier, wie geil das aussieht, und es läuft auf Rechnern, die sind nur halb so schnell wie die,
das war das
die man braucht, um euren Müll wiederzugeben. Ja. So.
Und das ist nicht mehr so mit The Dark Ages. Das setzt ja jetzt auf die ID-Tech 7. Nee, auf die ID-Tech
8. 8.
So. Und ja. Ist damit tatsächlich nochmal ein kleines Stück anfordernder, wenn man alles auf Anschlag gestellt halt eben verglichen, als das letzte ID-Tech 7 Spiel, das wir hatten, nämlich Indiana Jones und der große Kreis. Und damit ist natürlich auch nicht dann die Path Tracing Version verglichen, denn die gibt es auch bei Doom Eternal, Doom Dark Ages gar nicht, sondern halt das normale super duper krass Preset, und da kann man sich das in den verschiedenen Auflösungen anschauen, die wir getestet haben, und wir sehen, auch schon Indiana Jones hatte natürlich hohe Anforderungen, aber The Dark Ages ist nochmal ein bisschen mehr fordernd, und das ist halt für diese Marke natürlich ein Novum, dass das so plötzlich hohe Anforderungen hat und sogar noch höhere Anforderungen als ein Spiel, das aussieht wie Indiana Jones und der große Kreis.
Ja, und es ist, hat eben nicht nur höhere Anforderungen generell. Also ich meine, es ist natürlich auch neuer als Doom Eternal, aber auch im Quervergleich zu anderen Titeln hat es deutlich höhere Anforderungen, als die letzten zwei Doom-Teile gehabt haben. Und es sieht trotzdem aber eher tendenziell eine Ecke schlechter aus im Vergleich zu aktuellen, wirklich richtig gut aussehenden Spielen, als das Doom Eternal und Doom 2016 getan haben. Und wir haben das auch noch mal quer verglichen. Wir haben uns mal angeguckt, Doom Eternal, 2020 war es, glaube ich, als das rauskam, da hat eine RTX 2080 Ti, die da, Ti, IT und Ti, die damals die schnellste Grafikkarte war, die man für Geld kaufen konnte, die konnte in WQHD Native 180 FPS erreichen, in dem höchsten Preset. Und eine RTX 5090, aktuell die schnellste Grafikkarte, die man für Geld kaufen kann, konnte in WQHD oder erreicht aktuell in WQHD mit DLSS Quality, weil es sich in dem Titel auch wieder anbietet, das zu tun, weil es am Ende besser aussieht, als nativ 145 FPS. Das zeigt dann schon, dass die Anforderungen doch deutlich gestiegen sind. Und natürlich sieht The Dark Ages besser aus als Doom Eternal. Aber wie gesagt, im Quervergleich zu anderen aktuellen Titeln, die super aussehen, ist es eher ein Stück schlechter aufgestellt als Eternal und braucht aber trotzdem, ja, erreicht trotzdem weniger Leistung auf viel schnelleren Grafikkarten oder auf den aktuell schnellsten Grafikkarten als damals. Ja, so, man kann trotzdem Doom auf etwas auch älteren oder langsameren Rechnern spielen. Man braucht auch wie bei Indiana Jones zwingend eine Grafikkarte, die Raytracing beherrscht. Weil auch wenn Doom The Dark Ages zwar Path Tracing bekommt, ist es aktuell und es aktuell noch nicht drin ist, brauchst du auf jeden Fall immer Raytracing, weil ein Teil der, jetzt muss ich nochmal auf die erste Seite springen, es sind ein Teil der Schatten und wir haben noch diese schöne, tolle, nee, die globale Beleuchtung, genau, und die Reflektion, da gibt es einige, die nur mit Raytracing berechnet werden, einige mit Screen Space Reflections und andere mit so einem Mischmasch daraus. Ohne eine RX 6000 oder RTX 2000 und höher geht's halt nicht. Oder eine der Intel Arc Grafikkarten. Jetzt habe ich schon die 5090 genannt, Fabian. Die zweite Überraschung war, wir hatten einen Game Ready Treiber vorab. Mhm. Das Spiel ist ein aktueller Bundle-Titel für RTX 5070 aufwärts Standalone Grafikkarten, Systeme, Notebooks. Und wird halt auch massiv beworben, natürlich auch mit Multi-Frame-Generation. DLSS 4 ist Standard, also es gibt auf allen Grafikkarten nur noch das neue Transformer-Netzwerk, was auch super funktioniert. Eine Katastrophe ist, dass es nur FSR 3 gibt und es ist dermaßen grottig, dass Wolfgang sich am Ende entschieden hat, auch die Radeon mit XeSS zu benchen, weil es deutlich besser aussieht.
Das ist traurig. Und,
aber ja, also AMD muss halt mit FSR 4 aus dem Quark kommen, das ist ja vergleichbar, ja, aber wir werden also Ende des Jahres den Testparcours erneuern und Wolfgang weiß wirklich nicht, wie wir das in Zukunft, also müssen wir uns überlegen.
Ich habe schon mit ihm darüber gesprochen und im Zweifelsfall läuft es darauf hinaus, dass FSR, dass das Radeon RDNA 2, RDNA 3 Grafikkarten, dass die ohne FSR getestet werden oder mit einer, ja, mit einer weniger aggressiven FSR-Version, weil die Kluft bei der Bildqualität immer größer wird und das dann irgendwie nicht mehr sinnvoll ist, die zusammen in ein Diagramm zu schmeißen. Ne? Und das hier wäre schon
mit fast einer wieder aggressiveren DLSS-Version.
Genau, und das hier wäre dann schon fast wieder, ja, so ein Spiel gewesen, wo man eigentlich für einen fairen Vergleich DLSS-Performance gegen FSR Quality oder Native hätte stellen müssen.
Ja, Native eigentlich.
Ja, ne? Und selbst also, dann wäre DLSS 4 Performance ja noch hübscher gewesen als FSR Native, weil es diese ganzen Flaws nicht hat. Hier kam es jetzt nochmal drum herum, weil wir auf, weil Wolfgang auf XeSS, was auch immer, ausweichen konnte. Aber ja, das wird böse.
Zurück zu Blackwell. Also es ist ein absoluter Blackwell-Vorzeigetitel von den Specs, mal abgesehen davon, dass es Path Tracing noch nicht gibt. Und ja, es gab diesen Game-Ready-Treiber und Blackwell war in den Benchmarks, die Wolfgang bis Freitag früh erstellt hat, durch die Bank, außer bei der 5090 und mit Ausnahme von UHD im Klassenvergleich immer langsamer als der Vorgänger. Dann kam ein neuer Treiber, Freitag früh. Wolfgang wollte den Tag eigentlich Homeoffice machen, ist dann direkt ins Büro gefahren, hat sich das nochmal angeguckt. Da hat jede Karte so 2, 3, 4% hinzugewonnen, auch wirklich nur die Blackwell-Karten und nicht die Ada Lovelace-Karten. Aber wir haben jetzt immer noch in den niedrigeren Auflösungen bei den Karten unterhalb der 5090 ist immer noch der jeweilige Vorgänger schneller als der Nachfolger. Es war schon die zweite Überraschung und wir kennen das ja aus dem bisherigen Blackwell-Test. Es gibt immer mal so Spiele, wo Blackwell nicht aus dem Quark kommt, aber dass es jetzt bei Doom so ist.
Also wirklich schneller, also marginal eventuell, aber wenn wir dann auf UWQAD oder spätestens bei UHD, dann ist es schon so, dass die Blackwell-Karten jeweils ein kleines Stückchen schneller sind als ihre
Vorgänger. Ja, aber lass es uns doch mal ganz konkret machen. Ne? Also wir haben WQAD, da ist die 5080 hinter der 4080 Super 1% zurück. Ja, UWQAD ist sie dann gleich auf und in UHD ist sie dann 3% schneller.
Ja, aber sie liegt halt in jedes Fall auf einem Niveau mit der 5080. Ja. Ne? Also die Mehrleistung, 4080, also die Mehrleistung, die Blackwell gegenüber Adder bietet in Doom The Dark Ages ist null.
Ja. Und gut, jetzt wird ja aktuell so viel über die Treiber von Nvidia geredet. Das ist ja auch wieder, wurde auch wieder verrissen. Ich hatte ja eine News zu den neuen Treibern gemacht. Also es kam dann ja dieser am Freitag veröffentlichte zweite Game-Ready-Treiber, der etwas mehr Leistung für die RTX 5000-Karten gebracht hat. Der kam dann ja auch so am Montagnachmittag in der gleichen Version online als öffentlicher Game-Ready-Treiber und da hatte ich in die Release-Notes geguckt. Da gibt es offene Probleme, auch behobene Probleme. Da stand aber nichts zu Doom. Interessanterweise hat Nvidia aber im eigenen Forum und Bethesda in einer FAQ auf Steam davon berichtet, dass auch der neueste Treiber noch Probleme in Doom bereitet.
Also der Game-Ready-Treiber ist nicht ready, ist das richtig? Nee, also Moment, der Hotfix des Game-Ready-Drivers, der Game-Ready-Driver, der ist immer noch nicht ready für das Spiel.
Ja.
Das ist fantastisch.
Naja, irgendwie lässt er die Performance nicht durchschlagen und er macht
Probleme. Also, dass die Performance nicht stimmt, das ist ja bei Blackwell immer ein Thema. Das ist ja immer schlecht. Aber dass es dann noch zusätzliche Probleme gibt, gut, das ist bei Blackwell auch immer ein Thema, aber es macht das Ganze natürlich nochmal absurder, wenn das ein Bundle-Titel ist.
Ich glaube, es ist ja immer wieder die Frage, was machen diese Game-Ready-Treiber überhaupt? Und wir haben zuletzt wirklich selten den Fall gehabt, dass Wolfgang irgendeinen Techniktest angefangen hat mit irgendeinem Public-Treiber und dann kam der Hersteller mit einem Game-Ready-Treiber um die Ecke oder im Nachgang gesehen hat, ach, so ein Müll. Ich glaube, das hat deutlich abgenommen mit dem Wechsel auf die ganzen Low-Level-APIs. Ja. Das war eher in DirectX 11 ein Thema, wo die Treiber wirklich noch deutlich stärkeren Einfluss darauf hatten. Und da haben wir ja manchmal, ich erinnere mich an F1, da hatten wir mal sowas, da sind ja im Nachgang durch einen angepassten Treiber, ich glaube damals war es AMD, sind da 15-20% durch die Bank bei rumgekommen. Das war auch eine Ausnahme, aber sowas gab es. Und das gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr. Und
Also geht es vielleicht um DLSS, also um die DLL-Datei, dass die
ja, oder ich gucke halt mal, dass ich gewisse flickernde Texturen nicht habe.
Aber für gewöhnlich ist das so eine Geschichte, wo Wolfgang noch einen Tag später einen Test schreibt, ja, wir haben geschaut, ob der neue Trailer was macht. Nein, macht nichts.
Es ist mittlerweile halt auch einfach ein schönes Marketinginstrument. Genau. Und ja, ich glaube schon, dass die Hersteller sich diesen Treiber explizit mal angeguckt haben für das Spiel. Und selbst wenn sie nichts geändert haben, haben sie ja in gewisser Weise etwas überprüft und offensichtlich ja aber selbst in dem Fall auch rausgefunden und dann auch öffentlich gemacht, nur nicht in den Release-Notes, die bei dem Treiber-Download verlinkt sind, dass es auch noch Probleme in Doom The Dark Ages mit dem Game-Ready-Treiber gibt. Jetzt haben wir so ein bisschen wischiwaschi hier über FSR, DLSS, XeSS gesprochen. Wir hatten schon angesprochen, wir müssen uns da überlegen in Zukunft, wie wir da weiter vorgehen. Da fällt mir noch bei ein, in dem Fall ist ja das Problem, dass Stichwort Low-Level-API, Doom the Dark Ages mit Intech 8 auf Vulkan setzt. Und da gibt es halt einfach auch noch kein FSR 4, so wie es aussieht.
Da muss AMD ran.
Da muss
AMD ran. Jetzt haben sie die Technik, die konkurrenzfähig ist. Umso trauriger ist es natürlich, wenn sie dann nicht implementiert wird.
Ja, und ich wäre mir auch nicht sicher, dass XeSS immer als Alternative bereitsteht und immer so gut abschneidet, wie es jetzt schon zum Glück getan hat. Aber FSR 4 wäre schon besser. Und
ja, auf jeden
wahrscheinlich
Fall
auch vergleichbar zu DLSS 4.
Ja. Nach bisherigen Erfahrungen wäre es das.
Und sonst inhaltlich, Fabian, bist du ein Doom-Spieler?
Oh Gott, jetzt du willst immer wieder, dass ich mich hier irgendwie. Ich habe noch nie Doom gespielt. Also wirklich noch nie.
Okay. Ich schon, auch ganz zu Anfang. Ich werde auf jeden Fall hier mal reingucken, weil ich finde, diesen neuen Ansatz, es hat sich ja schon vom Gameplay her geändert. Ich glaube, der liegt mir mehr als bei den letzten
Aber
zwei
ist der
Teilen.
Tenor insgesamt nicht, dass die letzten beiden besser sind?
Ich schwimme ja gerne
Ach
gegen den
so,
Strom.
na ja, gut.
Ja, es ist halt anders, ne? Also wie hat es Wolfgang beschrieben, so diesen wie verrückt geworden herumspringenden Slayer, den gibt es jetzt nicht mehr. Es findet deutlich stärker am Boden statt, es sei denn, man reitet gerade auf irgendwelchen Viechern rum. Und ja, ich werde mal reingucken und mit meiner 4070 Ti Super hier im Rechner habe ich ja auch annähernd 5070 Ti Leistung. Das ist doch eigentlich ganz gut. Aber ich kann MFG nicht verwenden und das
Und
hat.
du hast ja auf jeden Fall mehr Leistung als eine 5070. Und dann hast du
Ja.
ja auch mehr Leistung als eine 4090.
Ja, ich war gerade. Ich kann dir folgen. Du hast recht. Aber ich habe ja kein MFG.
Ja.
Und das war so ein Ding, das hat sich Wolfgang ja auch angeguckt. Also einerseits Frame Generation und dann Multi-Frame Generation. Funktioniert grundsätzlich gut, wenn man wieder auch da genug Basis-FPS hat, mit oder ohne Super Resolution, um so ein schönes, fluffiges Spielgefühl an der Maus zu haben. Was ihm da aufgefallen ist, dass man bei MFG hier dann noch ein paar mehr brauchte als bei Frame Generation. Ist jetzt auch nicht verwunderlich, weil wir müssen halt zwischen zwei Frames drei reinpacken und nicht einen. Und das führt dann halt zu einer zusätzlichen Verzögerung im Zweifelsfall. Aber ja, grundsätzlich hat er gesagt, kann man schon machen, funktioniert, wenn man es richtig smooth auf dem Bildschirm haben will. Aber denkt bitte dran, man braucht schon ein paar FPS und ja, man kriegt sie halt nicht mit jeder Grafikkarte. Wir können ja nochmal hier so ein bisschen beim Einstieg das in Zahlen fassen. Also ich gucke mir gerade nochmal an AMD Radeon RX 7600 mit 8 GB. Das ist in dem Spiel aber in WQAD jetzt kein Thema. Kommt, also WQAD Zielauflösung mit XESS Quality. Oder war es dann Ultra Quality? Weil das ist ja dann Quality. Also er hat es auf jeden Fall vergleichbar gemacht. 26,9 FPS. Und in der Vergangenheit hätte man schon erwartet, dass auf so einer Einstiegsgrafikkarte in einer niedrigen Auflösung mit einem Super Resolution Ansatz, ja, mehr als 26,9 FPS rumkommen.
Ja, also
Und
gut, es ist nur Quality, da geht natürlich noch mehr. Was hatte er Full HD noch hier mit reingeklatscht? Nee, hat er nicht mehr, ne?
nee, hat er nicht gemacht.
Gibt es da drunter irgendwas? Na, aber ganz unten auf dieser Seite steht der Überschrift, der VRAM-Bedarf ist ziemlich niedrig. Und was heißt das im Jahr 2025? Richtig, es braucht 12 GB.
Ja, ach so, ja, ich sehe schon
Also
den
eventuell
maximalen
liegt es bei dieser
Grafikdetails. Ich hatte es
7600 jetzt
verdrängt.
auch daran, dass sie ja nur 8 GB hat und das mit diesen Settings
Ja,
schon
du hast
wieder.
recht. Ich habe Mist
Ja.
erzählt. Gut. Haken dran an Doom. Wir haben da einen Blick drauf auf die Entwicklung bei den Treibern. Ob sich da noch was tut, wenn Path Tracing rauskommt, gehe ich davon aus, wenn nicht gerade alles andere wieder stattfindet parallel, dass sich Wolfgang das auch nochmal angucken wird. Wer sich das Spiel schon als Premium Edition gekauft hat oder auf sein Widerrufsrecht beim Kauf von Grafikkarten verzichtet hat und deswegen seinen Coach und seinen eigenen, der darf ja schon spielen, alle anderen können morgen spielen. Günstig ist es nicht. 109 Euro
Bitte
sind's.
was? Okay, ach
Premium,
so.
ich glaube 79, also 80
Ja,
Euro
aber also 90 Euro
Standard
ist ja der
Edition.
neue Vollpreis, habe ich gehört, hat Nintendo gesagt.
Ja, und wenn man es als DVD kauft, dann kriegt man in dem Fall ja auch wieder nur den
Ich glaube, man
Installer
kann sich aber
und
auch für
darf.
1 € einen Game Pass Trial holen und dann einen Monat spielen, oder nicht?
Gibt es den aktuell wieder?
Ich glaube, den gibt es immer irgendwo, irgendwie.
Ja. Ich sehe diese ganze Sache mit diesem, ach, wer clever ist und nimmt den Game Pass. Siehst du da nicht auch? Also ich lese es ja immer häufiger und das ist ja auch singulär betrachtet wirklich eine gute Option, aber verleitet uns nicht Microsoft damit genau dazu, immer häufiger auf einen Abo-Dienst, wo man nun wirklich gar nichts mehr sein eigen nennt. Und ich weiß, bei Software ist es generell immer so ein Thema. Aber ist es nicht auch wieder der nächste Schritt in die Abhängigkeit?
Hast du auch nie Musikstreaming oder Disney? Doch, das ist doch Disney Plus, oder nicht?
Naja, aber. Ja, aber dann irgendwann gekündigt, weil ich tausendmal dafür meinen Bibliotheksausweis verlieren kann.
Also ich hab den auch nicht. Also Microsoft wünscht sich natürlich, dass du das durchgängig abonnierst. Ne? Also müssen sie natürlich aber auch jeden Monat wieder entsprechend was rausgeben, wo du dir denkst, das würde ich jetzt gerne spielen. Oder du lässt es halt einfach laufen, weil whatever. Aber wenn man das jetzt so singulär betrachtet und man auch bei diesem Publisher dann entsprechend nicht wirklich jeden Monat wieder die Situation hat, dass man so ein Spiel gerne haben möchte, dann finde ich das eigentlich immer eine gute Sache. Aber bei Ubisoft mache ich es ja, wenn ich da noch was spiele, eigentlich genauso. Denn, gut, hier ist es beim Game Pass, ist es halt ein No-Brainer, weil du den halt hinterhergeschmissen bekommst im Trial. Bei Ubisoft kostet es ja noch 16, 17, 18 Euro oder was. Aber du kannst ja einen Monat spielen und die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr hoch, dass du nach diesem einen Monat entweder sagst, ich bin fertig oder ich bin zwar nicht fertig, aber ich habe keine Lust mehr. Oder wenn du sagst, ich bin noch nicht fertig und ich habe immer noch Lust, dann ist ein Monat vergangen und dann kriegst du das Spiel in der Regel auch schon um den Betrag, den du für das Abo ausgegeben hast, günstiger. Und dann fast am Ende null Summen spielen. Also das ist zumindest
okay, also du siehst ja auch überall immer die Weltverschwörung, aber in dem Fall sagst du dir, nee,
ja, natürlich okay, wollen die, dass du es dann weiterlaufen lässt, ne? Wenn du dann, aber dann musst du halt schauen. Ich meine, im Endeffekt, wenn du halt sagst, jeden Monat kommt ein Spiel von denen, das mich interessiert, dann zahlst du beim Game Pass 120 Euro oder nicht. Das sind doch immer noch 10 Euro auf dem PC. Mal schauen, ob das jetzt auch mehr wird.
Oder du kaufst dir halt immer eine Grafikkarte,
und
wo
gerade. Für 120 Spiel im Euro ist. Im Jahr, dann kriegst du ja nur noch einen Vollpreistitel und hast dann noch,
Okay, Fabian, kommen wir von Doom und RTX und RX und so weiter. Ach komm, nein, kommen wir noch nicht. Die RX müssen wir jetzt auch noch erwähnen, oder? Die läuft nämlich ganz gut. RDNA4-Grafikkarten laufen ziemlich gut. Liegt natürlich auch daran, dass Doom Raytracing voraussetzt und immer aktiv hat, was RDNA3 halt nicht so schmeckt und RDNA4 deutlich besser. Und in den kleinen Auflösungen führt es dann dazu, dass eine 9070 XT in WQHD mit XESS Ultra Quality, weil Ultra Quality ist ja Quality, also Intel hat da ja so ein bisschen getrickst jetzt. Ne? Es gibt immer mehr FPS bei Vergleicherstufe, weil die Auflösung geringer ist. Die schafft da sogar die 5080 knapp zu schlagen um 2%. In UWQHD ist es ein Gleichstand und in UHD liegt sie 4% zurück.
Also, dass sie die 5080 schlägt, die ist ja, wie gesagt, ne, die hat ja ihre große Schwäche, aber sie ist damit natürlich auch vor der 4080 und sie liegt vor allem 7% jetzt in WQHD vor der 7900 XTX. Das ist ja auch ein größerer Abstand, als wir ihn sonst sehen. Aber interessanterweise werden da auch nur noch 5% in UHD, weil die 7900 XTX natürlich viel breiter aufgebaut ist und das dann da ein bisschen mehr wirken kann. Aber in jedem Fall.
Stell dir mal vor, sie hätte FSR 4, ne? Dann wäre sie, das ist ja wieder dann dein Argument, dann wäre sie ja quasi doppelt so schnell.
Ach so, ja gut, also erstmal würde sie ganz bisschen was ja verlieren auf dem Papier, weil FSR 4 eine höhere Leistungsanforderung hat als FSR 3, aber man könnte natürlich.
Nee, aber sie hat ja XCS, also genau, gegenüber FSR 3 auf der anderen,
aber. Aber man könnte natürlich FSR 4 dann auf, weiß ich jetzt nicht, im Vergleich zu XSS, aber nee, also zu FSR 3 könnte man in dem Spiel wahrscheinlich auf Ultra Performance gehen und hätte eine bessere Qualität, ja, das ist jetzt die doppelten FPS, aber im Vergleich zu XSS würde man ja auch nochmal 2 oder 3 Stufen vielleicht rausholen können, ne?
So, jetzt aber Haken dran an Doom. Im Grundsatz technisch solide, aber doch mit gehobenen Anforderungen, sicherlich auch Raytracing bedingt. Und keine Top. Blackwell zeigt nicht, dass es in anderen, das, was es immerhin in anderen Spielen zu leisten imstande gewesen ist. Und Pass Tracing fehlt mal wieder zum Start. Fragt sich auch wieder, was da im Hintergrund gelaufen ist und ob die Entwickler das überhaupt implementieren wollten. Wahrscheinlich nicht.
Haben wir dir nicht genug springen lassen.
Kommen wir noch nicht. Du hast auch noch einen Aspekt.
Ich wollte nur sagen, also wir reden hier gerade, also unsere Baseline ist ja im Endeffekt WQHD mit dem Ultra-Albtraum-Preset. Ja. Das heißt, da ist auch noch Spielraum nach unten. Nur weil wir jetzt gesagt haben, dass es mit einer bestimmten Grafikkarte eben nicht so unbedingt gut läuft oder dass der Test hergibt.
Aber,
man kann nach unten skalieren. Sieht dann zwar halt nicht mehr gut aus eventuell, aber es geht.
Genau, und aber selbst der Unterschied zwischen Ultra-Albtraum und dem niedrigsten Preset sind am Ende, hat sich Wolfgang noch angeguckt, ungefähr 20% mehr FPS. Und dann sieht das Spiel halt wirklich aus wie von vorgestern. Okay. Also da hat er gesagt, also eigentlich ist dieses Spiel wieder total prädestiniert, um aktuelle Top-Notch-Super-Resolution-Algorithmen zu benutzen, wie DLSS 4 und FSR 4, weil da kriegst du halt FPS ohne Ende bei, solange du nicht zu weit runter gehst, immer noch besserer Qualität als Native. Weil über die Presets gewinnst du nicht viel. Und ja, 20% ist 20% und ja, Full HD wäre auch nochmal was.
Aber das holst, also 20% holst du ja auch mit einem DLSS oder halt FSR Preset raus, wenn du der Stufe aggressiver gehst.
Genau. Ja, und er muss halt nicht so viel lassen wie von Ultra-Albtraum oder sagen wir mal von einer sehr hohen Qualität zu also niedrig, was dann wirklich auch.
Die Grundlast ordentlich in dem Game, ja.
Ja. Jetzt aber kommen wir auch diese Woche zu was anderem als Grafikkarten und Grafikkarten-Benchmarks, nämlich einer neuen SSD. Die ist neulich schon mal durch den Handel gewandert, nämlich die WD Black SN8100.
Schöner Name.
Und das war so ein bisschen seltsam, denn WD und SanDisk, die wollen ja wieder stärker getrennte Wege gehen, weil Festplattengeschäft läuft halt ziemlich gut und WD macht Festplatten und hat bei den SSDs, außer dass sie das gemacht haben, was SanDisk so mitgebracht hat, eigentlich nie so richtig einen Fuß in die Tür bekommen. Und haben gesagt, ich glaube, operational und finanziell macht das wohl, ergibt es wohl Sinn, dass wir da wieder stärker die Trennung vollziehen. Das hatten sie Ende letzten Jahres bekannt gegeben und dann sind auch schon alle WD-SSDs, die es noch gab, sind in den Online-Shop von SanDisk gewandert und man ging jetzt aber davon aus, in Zukunft gibt es nur noch SanDisk-SSDs und dann taucht jetzt plötzlich diese WD Black auf. Okay, und dann kriegten wir vorletzte Woche, eine Anfrage von der Presseagentur von SanDisk. Sie hätten auch etwas unter Embargo. Da gibt es eine Zeit, der Terminstrecke wäre 13.05. Und wenn wir da dem Embargo zustimmen, in dem Fall war es auch wieder so ein Embargo, wo man wirklich nur sagt, ja, wir versprechen, dass wir da nichts verraten vor dem 13.05. 14 Uhr per E-Mail, ganz einfach gelöst, anstatt irgendwas endlos Langes zu unterschreiben. Da gab es dann die Info, dass es sich um die WD Black SN8100 handelt. Und ob wir die dann auch testen wollen, haben wir natürlich ja gesagt. Gar nicht so viel erwartet, sage ich mal. Also ja, klar, irgendwie eine Top-Notch-SSD, aber ist jetzt ja nicht SanDisk. Und eigentlich sind doch die neuen SSDs von SanDisk. Lange Rede, kurzer Sinn. Also es ist halt so, WD hat halt krass starke SSD-Marken, wie zum Beispiel WD Black, die ja mit der SN850, 850X die letzten Jahre wirklich auch ein absolutes Zugpferd gewesen sind und die ja auch in der Community wahnsinnig verbreitet sind.
Stand haben,
zuletzt mit, ja, so. Und in der Tat hat sich dann WD und SanDisk überlegt, das wäre jetzt schon Käse. Auch wenn wir Zukunft die SSDs von SanDisk kommen und auf der SSD steht auf der Rückseite auch SanDisk drauf. Also es ist eine von SanDisk entwickelte SSD. Dann behalten wir trotzdem erstmal für diese Top-Notch-Gaming-SSDs WD Black bei. Und so ist die WD Black SN8100 zwar eine SSD von SanDisk, aber sie ist so belabelt wie der direkte Vorgänger, die WD Black SN850X, und in deren Fußstapfen tritt sie dann auch. Und ja, hat krass abgeliefert. Also die setzt ja jetzt auf keinen eigenen Controller. Das war ja bei WD zuletzt in der Regel der Fall bei den Top-SSDs, sondern setzt auf den Silicon Motion SM2508, wie ganz viele SSDs, die aktuell auf den Markt kommen. Aber SanDisk hat im Vorfeld gesagt, sie haben da wohl eigene IP, also Intellectual Property, irgendwas Eigenes mit in die Waagschale geworfen. Ja. Und auf dem Controller steht auch SanDisk. Und lange Rede, kurzer Sinn, sie hat halt als SanDisk WDs erste PCI Express 5.0 SSD, die neulich erst für sehr gut befundene Samsung 9100 Pro fast überall geschlagen, teilweise deutlich. Und jetzt haben wir wieder die Diskussion, braucht man das? Aber es gibt so ein paar Benchmarks, auch gerade wenn es um diese Random Reads geht, da hat sie einfach ein Leistungsniveau erreicht, das wir noch nie mit einer SSD bei uns im Testsystem gesehen haben. Und das war dann schon echt eine Überraschung und verbraucht auch noch weniger als die Samsung SSD. Fabian, bist du baff, oder?
Hatten wir nicht zuletzt sowieso die Geschichte immer wieder, dass die Samsung gar nicht mehr die Speerspitze unbedingt markiert bei allem?
Nee, das waren sie ja aber jetzt
also sie hatten das jetzt erste Mal wieder
seit Jahren mit der 9100 Pro. Und ich kann dir noch was verraten, warum Michael und ich so überrascht gewesen sind. Wir haben zuletzt einige Ankündigungen gesehen mit diesem Silicon Motion SM2508 Controller, der halt angekündigt wurde als der leistungstechnisch leicht überlegene Konkurrent zu diesem Phison Pi E26, ne, diesem Hitzkopf, aber super schnell, den es ja auch schon in einer überarbeiteten Version gibt, der aber immer super viel Leistung frisst. Da war ja bei der Samsung schon die Überraschung, was heißt die Überraschung, die positive Botschaft, sie ist schneller mit eigenem Controller und verbraucht weniger. Und der Silicon Motion wurde halt dann da angekündigt mit, ist noch schneller und verbraucht noch weniger. Und angekündigt waren dann jetzt eine Lexa SSD, eine Kioxia SSD, eine Bwin SSD und ich habe hier schon zwei SSDs vor der WD Black SN8100 gehabt mit diesem Controller und in dem einen Fall hat man in zwei Benchmarks einfach so ein völlig erratisches Verhalten. Da ist seit Wochen die Klärung, ob das an der Firmware liegt oder an dem Testsystem. Und in dem anderen Fall wurde ich darauf hingewiesen, dass ich bitte nochmal die Firmware zu aktualisieren habe, wenn ich den Test mache. Was habe ich nicht gemacht, als ich mit den Testereien angefangen habe, die Firmware zu aktualisieren? Dann fiel mir das auf halber Strecke ein. Gesagt, okay, ich muss ja schnell noch die Firmware aktualisieren. Das habe ich gemacht, viel langsamer geworden. Auch das ist seit letzter Woche in Klärung. Deswegen war dann so, oh Gott, jetzt kommt noch diese WD Black mit dem gleichen Controller. Was soll denn da nur wieder alles los sein? Und ja, ob es am Ende diese Own IP von SanDisk ist, dass das Ding wirklich von vorne bis hinten das abgeliefert hat, was versprochen wurde, oder weiß der Geier was, war dann echt auch die Überraschung. Deswegen, Michael hat den Test ja wieder geschrieben und gesagt, sehe ich das hier falsch oder warum bin ich hier grundsätzlich so begeistert, bis ich dann am Ende halt an der Kasse den Preis zu bezahlen habe. Weil klar, der da am Anfang aufgerufen wird, der ist natürlich wieder hoch. Ne? Ich gucke gerade nochmal rein. Unten ans Ende des Artikels sind ja die Preise. Ich weiß nicht, ob sie heute gelistet ist. Gestern war sie noch gar nicht gelistet. Oder Geizhals hatte sie aber
also noch Listung habe ich auch noch gelistet. Nicht. Über 265 Euro für 2 Terabyte.
Ja, für 2 Terabyte. Ne? Also das ist natürlich Wahnsinn. Da muss man hoffen, dass es schnell runtergeht. Aber ich habe auch mal geguckt, auch auf Social Media hat WD da gestern wirklich einen riesen Akt gemacht. Dann gab es ja die SSD in so einem Testkit. Also sie kam in einem riesen Pappkarton, wo eigentlich gar nicht so viel drin war, außer so einem Acrylplastikaufsteller und einen Schraubendreher und zwei so komischen Gummimatten, die die SSD abbilden, wo wir alle nicht wussten, was soll man damit machen. Also irgendwo rankleben kann man sie jetzt nicht und sie noch nie mal. Ja, aber da sieht man schon, weil wann haben wir schon mal so ein Merch-Kit zu einer SSD bekommen, dass SanDisk mit dieser WD Black sich da echt viel vorgenommen hat. Ne? Auch wieder.
Ich glaube, die Leistungswerte.
Aber sie haben auch abgeliefert.
Die geben ihnen im Endeffekt ja recht. Es hat nur die Frage, für wen lohnt sich das denn bei dem Preis, diese SSD zu kaufen?
Ja, also jetzt kam ja auch schon wieder die Frage in den Kommentaren. Da kann ich schon jetzt sagen, das wird die Tage dann auch noch online gehen. Was ist denn, wenn ich diese SSD jetzt in ein PCI Express 4.0 Mainboard packe oder Slot? Vielleicht habe ich ja eine andere SSD im 5.0 Slot und ich will das auch nicht ändern. Habe ich dann diesen ganzen Vorsprung verloren? Insbesondere das, was diese zufälligen schlangenlosen Lesezugriffe anbelangt, das habe ich mir schon angeguckt. Nein, sie bleibt letztendlich außer in diesen sequentiellen Sachen. Oder wenn ich sie vollschreibe, dann fehlen mir da ein paar hundert Megabyte, aber die Leistung ist vergleichbar. Das haben wir aber neulich auch schon bei der bei der Samsung 9100 Pro gesehen. Das heißt, da ist sie auch eine der schnellsten SSDs. Die Frage ist immer wieder die gleiche: Brauche ich das? Ich finde, solange wir nicht diese Titel haben, die das große Direct Storage Versprechen einlösen, dass ich quasi Echtzeitdaten streame in riesigen Welten von meiner 16 Terabyte SSD in meine 16 Gigabyte RAM und pro Sekunde da zweimal die Daten tausche, so nach dem Motto, weil alle zwei gegangenen Meter im Spiel die Texturen neu nachgeladen werden on the fly. Ich übertreibe jetzt aber, ne, das ist ja immer, finde ich, noch so dieses große Versprechen. Ja, was du hier auch wieder hast, ist halt wirklich auch, wenn du Massendaten schreibst, weil du halt immer wieder riesen Videoprojekte hast oder so, ist eigentlich relativ wurscht, wie voll sie ist. Am Anfang schreibt sie mit 6 Gigabyte die Sekunde, aber hinten raus halt immer noch mit knapp 2. Also du kommst halt nie an den Punkt, dass du sagst, oh Gott, was ist denn jetzt los? Ja, aber brauchen als normaler Gamer tust du das halt nicht. Nein, also da
Ich habe gerade noch mal.
Nimm eine WD Black SN850X jetzt im mal wieder zum Angebot und du hast annähernd die gleiche Leistung. Ne?
Also ich habe gerade aus Jux und Dollerei auch noch mal geschaut, was die wundervolle Kingston KC 3000,
ja,
die
deine
ich ja
mit 4 Terabyte. Habe,
4 Terabyte kostet. Und sie kostet tatsächlich ungefähr das Gleiche. Also ich könnte...
Ja, ja. Das wollte ich gerade schon sagen. Ne? Also du kriegst von den älteren High-End PCI Express 4.0 SSDs kriegst du ungefähr die doppelte Kapazität.
Und ich denke, für 99% der Anwender wäre ist auch der bessere Deal zu diesem Preis, einfach die doppelte Kapazität bei PCI Express.
Gehe ich voll mit.
Ja. Also es muss jetzt nicht die KC 3000 sein, ne? Das war jetzt gerade das exemplarische
Beispiel. Nein, oder halt auch eine WD Black SN850X oder eine 99 Pro. Gut, die war dann eben noch nicht so top-notch wie andere, aber ja, würde ich auch sagen. Würde ich lieber auf mehr Kapazität in der PCI Express High-End-Klasse gehen. Und klar, muss es PCI Express High-End sein? Nein. Aber gut, wenn ich eine neue SSD für den ersten M.2-Slot in einem aktuellen System suche, dann finde ich, ist es auch nicht verkehrt zu sagen, ich will was mit meinem fetten Ryzen Core Ultra im Sockel irgendwie auf einem Level steht. Ja, also Höchstleistung mir bietet. Aber dann meine ich immer noch nicht, dass man sich eine WD Black SN8100 kaufen muss. Es ist nur trotzdem halt wirklich eine sauschnelle SSD und irgendwann fallen dann eben wieder die SSDs, die noch vor 15 Jahren sauschnell waren, sind es halt dann irgendwann doch nicht mehr. Ne? Und dann, ja. Aber am Ende sollte
wir sehen ja also die Zukunft, meinst du?
Wir sehen die Zukunft. Ja, und ich bin gespannt, was jetzt die ganzen anderen SSDs mit dem gleichen Controller noch so zu leisten imstande sind, ob es jetzt Firmware-Fixes gibt. Ich bin jetzt ja erstmal auf der Computex eine gute Woche. Was ja aktuell noch parallel läuft, da muss ich mal gucken, ob ich das noch schaffe, bevor ich ins Flugzeug steige, ist die, da hatten wir gestern eine News zu einer SSD von SK Hynix. Die bringen jetzt auch eigene SSDs mit eigenen Controllern, auch für PCI Express 5.0. Und mal schauen, wie die sich jetzt hier so schlägt und ob ich noch alles Micha in die Hand drücken kann, dass der möglicherweise dann, wenn ich in Taiwan bin, da auch den Testbericht zu veröffentlichen kann. Kam nämlich gestern ganz gut an in der Community, weil es eben auch nochmal eine Alternative ist zu diesem ganzen Phison und Samsung und ich vergesse immer wieder, ich will immer wieder Broadcom sagen, Fabian, wie komme ich denn dazu? Und ich kann mich dann immer wieder nicht dran erinnern. Silicon Motion. Doch, ich konnte mich erinnern. Ich habe nämlich es nicht geschafft, bis dahin da hoch zu scrollen. und was ich nur schon gesehen habe, ist, dass sie dann doch wieder ein bisschen mehr verbraucht, aber nicht so viel wie diese Phison E26 SSDs, weil auch da wieder ist es schlimm, dass die so viel verbrauchen, dass sie am Anfang den Controller abgeschaltet haben und dann Datenfutsch waren.
Ach, ich erinnere mich,
und passiert das denn überhaupt? Und du erinnerst dich, ne? Und ach, das ist doch gar nicht so schlimm und so weiter und so fort. Ich habe sie wieder gesehen, weil die WD Black so schnell war in manchen Sachen, dass wir das fast wieder nicht vorstellen konnten, habe ich, obwohl die Software die gleiche war, die Einstellungen die gleichen, also eigentlich das Testsystem ist so in Stein gemeißelt, es sind alle Updates sind rausgepatcht, es kann gar nichts passieren, aber man guckt da dann trotzdem nochmal, habe ich mir so eine Crucial T700 genommen, habe die eingebaut, wollte die nur nochmal in Crystal Disk mal gegentesten und hatte keine Lust, diesen SSD-Kühler, das ist bei mir nämlich noch so nicht klippbarer, sondern du musst den mit zwei Schrauben draufsetzen. Also jedes Mal ein Riesenakt, das genau zu treffen und zwischen Grafikkarte und lange Rede kurzer Sinn. Ich dachte mir, ach komm, Crystal Disk Mark, das kann ich doch jetzt eben. Ich mache nur einen Lüfter darüber, das wird schon funktionieren und es hat halt wieder nicht funktioniert. Es war sofort viel zu langsam. Ja. Gut. SSD-Thema, Special-Thema diese Woche abgehakt. Nicht Grafikkarten.
Ja, hatten wir. Nicht, also war ja letzte Woche auch schon Special-Thema.
Ja. Richtig. Mhm. Und vorletzte Woche auch. Kommen wir noch zu Computex nächste Woche und was wir da erwarten. Denn auf den ersten Blick, glaube ich, könnte man erstmal sagen, da wird doch gar nichts passieren, weil Grafikkarten sind durch, Prozessoren sind durch, Mainboards sind durch, Notebooks sind durch. Und ja, ich glaube auch, es wird nicht die Messe, wo jetzt gerade zu CS irgendeine große Plattform vorgestellt wird. Eine neue Grafikkartengeneration, zwei neue Grafikkartengenerationen, neue Prozessorgeneration, neue Mainboards.
Das wäre lustig, ja, das wäre schon.
Ja, die super Varianten kommen schon. Ja. Und Stichwort Grafikkarten, Gerüchte sagen ja, dass da von Intel was kommt, aber ich gehe nicht davon aus, dass das schon der gecancelte und doch nicht gecancelte große Battlematch-Chip ist. Also Stichwort B77, B57. Wäre eine Überraschung, dass sie da schon was erzählen für später im Jahr, wo da ja Gerüchten zufolge ja doch noch was kommt. Aber zuletzt hieß es in der Gerüchteküche eher, dass da die Arc Pro-Varianten kommen und 24 GB-Modelle und möglicherweise sogar von einer B580 mit 24 GB, also doppelte Kapazität. Und dann dieses Gerücht, was Videocards nicht auf Basis irgendwelcher China-Quellen, die es ja zuletzt oft waren, sondern auf Basis eigener Quellen genannt hat, dass irgendein Partner wohl eine Dual B580 zweimal 24 GB-Grafikkarte bringen soll. Aber dann wahrscheinlich wirklich eher für Compute und KI, denn für Gaming, weil ich meine, seit 2014 ist dieses Dual-GPU-Sly-Crossfire-Thema doch einfach durch, weil es nicht möglich war. Und ich habe auch in der News geschrieben, ich glaube, aktuell mit Super Resolution und Frame Generation und so weiter ist das doch überhaupt nicht mehr handelbar. Oder? Nee, also, glaubst du?
Kannst vergessen. Also, nee. Wenn es Dual-GPU ist, dann ist es Compute. Kannst du mir nicht erzählen,
ja,
dass es
so anders. Also Grafikkarten, das. Ja, bitte.
Also, du kannst mir nicht erzählen, dass das anders irgendwie sinnvoll läuft. Und gerade nicht bei ARC. Also.
Ja, und du kriegst es, ja, also wenn ich mir überlege, dass ein Frame rendert die eine, den anderen die andere, beide werden zurückgehalten und wer erstellt denn dann die KI-Frames?
Ja, vielleicht könnte man,
unmöglich.
Ja, das ist jetzt komplett Spekulation, ne? Hat wahrscheinlich keinen
eine
Fuß
rendert
in der Praxis,
nur die KI-Frames.
Aber vielleicht rendert die eine und die andere macht die Zwischenbildberechnung und das Upsampling.
Ja, sowas könnte wobei die Zwischenbilder ja gar nicht gerendert werden, ne? Aber ja, ach. Ja, also insofern, da kommt von Intel irgendwas und ja, vielleicht lassen sie, geben sie so einen Sneak Peek auf, was noch Ende des Jahres kommt, beziehungsweise das noch was kommt, weil bisher haben sie da ja Aussagen zu abgecancelt, ne? Haben gesagt, nee, reden wir nicht drüber, wir reden über das hier und jetzt, gut, aber sonst Grafikkarten, ja, jetzt bekommen sie alle mit ihren, doch, es kommen ja Refreshs quasi, Fabian, ne, Asus bringt ganz viel Weiß, Asus bringt eine Grafikkarte, dieses Back to the Future Backside Power Delivery Zusatzsteckplätzchen da hat. Zotac hat gesagt, sie bringen neue Grafikkarten und wir haben natürlich noch mehr Grafikkarten. Wahrscheinlich, ich glaube, das ist Gesetz von AMD, ne? Die 9060 XT mit 8 und 16 GB. Und da wird es dann ja auch Myriaden Partner-Designs geben. Hm. Oder meinst du nicht?
Doch, ja, da bin ich bei dir.
So, und dann können wir doch gleich noch eine Leserfrage hier mit einweben diese Woche. Bringt denn Nvidia die RTX 5050 zur Computex?
Ja, also das ist, die Frage ist ja im Endeffekt von CD Labs Rädern P, und ich glaube, das stand für Project, hat er ja mal gesagt. Ja. Und das hatte er, glaube ich, schon häufiger mal geschrieben, dass er sich auf die RTX 5050 freut, oder falls sie denn im Desktop kommt, wenn die denn im Desktop kommt, und was wir davon halten. Wir hatten ja die Gerüchte schon seit Monaten, dass die diese Generation auch im Desktop kommen soll, ne?
Genau, weil wir hatten das letzte Mal eine 3050 ja mit Ampere, ja, also RTX 3000, und mit Ada Lovelace wurde sie ausgelassen. Da kam sie nur im Notebook mit 6 GB. Ja, so. Und die Gerüchte besagen jetzt, dass sie auch wieder im Notebook kommt mit 8 GB.
Oho.
Und es gab Gerüchte, dass sie auch im Desktop kommt, aber ich sag ehrlich, ich sehe den Markt da. Also die haben zuletzt so vermieden, Grafikkarten in einem Preisbereich von
unter 300 Euro zu platzieren.
Unter 300 Euro. Also ja, AMD hatte das noch mit der 7.6, die war doch auch über 300 mit 3.29 oder so. Ne? Die war ja auch
deutlich
teurer.
Ich glaube, die 16 GB Variante war dann da, aber ich glaube, die 8 GB, die war echt 2.99.
Okay, ich schlage sie eben nochmal nach, weil es interessiert mich jetzt, aber das ist, und klar, also jetzt gucken wir erstmal hier die 299 Euro, genau, war die 7.6, und was war denn die 3050, die Nvidia nochmal neu aufgelegt hat als 6 GB Variante? Die hatten sie doch nochmal gebracht, um einen niedrigeren Preispunkt zu belegen, und
also,
jetzt muss ich mal nach UVP
suchen. Also zwei Sachen. Zum einen ist diese Grafikkarte ja gemutmaßt mit GDDR6. Nicht X, sondern wirklich nur stumpf normaler GDDR6. Das wäre damit dann ja die einzige Blackwell-Grafikkarte, die nicht auf GDDR7 setzen würde. Und wohingegen das bei den größeren Blackwell-Karten, denke ich, ein Stück weit egal ist, weil die sowieso große Interfaces haben und Bandbreite ohne Ende und einen riesigen Level-2-Cache. Es ist bei einer RTX 5050 mit einem 128-Bit-Interface und einem schon allein aufgrund der generellen Chipgröße natürlich auch kleineren Cache schwieriger mit der Bandbreite. Da könnte es dann also tatsächlich, müsste man dann halt schauen, wobei das im Notebook ja nochmal eine andere Geschichte ist. Wenn man die im Desktop bekommen würde, Dann hätte man bei dieser Grafikkarte, also 5050, ist ja noch unter der 5060, die wir jetzt erwarten. Also sind jetzt nochmal zwei Performance-Level unter der 5060 Ti, die wir ja bereits getestet haben. Da sind wir dann in einem Leistungsbereich, wo ja auch die GPU-Leistung kein Argument mehr ist, nicht direkt eine RTX 3060 12 zu wählen. Und die hat dann außerdem mehr VRAM, ist also zukunftssicherer, obwohl sie natürlich 4 Jahre alt ist.
Ja, aber die kann man ja auch irgendwann mal einstellen. Dann
und das wäre dann meine Befürchtung. Ja. Also wenn sie diese Grafikkarte jetzt tatsächlich im Desktop bringen für unter 300 Euro oder was, dann ersetzen sie damit die RTX 3060 12 GB, die natürlich die bessere Grafikkarte ist. Und das wäre natürlich gut, das wäre ganz im Zeichen von Nvidia, eine bessere Grafikkarte durch eine schlechtere zu ersetzen, um Upselling zu betreiben. Das ist ja im Endeffekt die ganze Geschichte hinter Blackwell. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass sie es nicht machen, wenn ich ehrlich sein soll.
Während du hier sprichst, habe ich nochmal meine eigene Position überdacht. Okay. Ich habe mir nämlich nochmal die etwas über ein Jahr alte Berichterstattung zur RTX 3050 6 GB, die wir ja damals im Handel gekauft haben, angeguckt. Die kam ja für ungefähr 190 Euro auf den Markt. Mhm. Und das wäre natürlich jetzt dann doch eine Option mit einer RTX 5050 mit 8 GB Speicher.
Also wenn sie wirklich für 190 Euro käme, dann könnte man darüber reden, über die 8 GB.
Ja, und sie muss ja deutlich günstiger dann doch nochmal, sollte nochmal deutlich günstiger sein als die 5060 8 GB, zu der es ja immer noch kein Euro UVP gibt. Die wird ja so um die 300 Euro knapp drüber liegen, wenn wir wieder 1:1 umrechnen und Mehrwertsteuer oben draufschlagen auf die 299 US-Dollar Vorsteuern. Ja. Weißt du was? Ich sage, die kommt doch. Aber es dauert noch und auf keinen Fall wird Nvidia die jetzt so
kommen. Nee, auf gar keinen Fall. Das war natürlich eine rhetorische Frage. Low-End. Aber was man auch nochmal bedenken muss, ups, jetzt bin ich an das Mikrofon gekommen. Aber ich glaube, RTX.
Fangen wir neu an.
RTX ist, glaube ich, an. Moment. Ja, hier, RTX on. So. Und man muss natürlich auch wieder bedenken, und das ist natürlich immer wieder die traurige Blackwell-Leier, aber wenn wir uns die relative Leistung der RTX 5060 Ti und vorausschauend auf die RTX 5060 anschauen, die diese Grafikkarten gegenüber dem High-End-Modell haben, also der 90, dann bewegen wir uns mit diesen beiden Grafikkarten oder halt auch schon der 60 Ti unter dem Niveau, unter dem Niveau, dass eine RTX 3050 oder 1050 oder 1050 Ti natürlich dann auch im Vergleich zu den jeweiligen High-End-Modellen, also 3090 oder 1080 Ti hatte. Das heißt, im Grunde genommen haben wir die RTX 50 für 5050 für den Desktop schon. Sie heißt halt RTX 5060 Ti.
Ja, gut. Aber so oder so wird sie nicht die 5050 zu Computex vorgestellt. Nee,
glaube ich auch nicht.
Ja, aber also, vielleicht stellen die OEMs Notebooks damit aus, aber die sind ja auch noch nicht einmal mit einem Wort erwähnt worden von Nvidia. Ja, aber es ist einfach, also Einstiegsklasse ist kein Thema für irgendeine Veranstaltung, wo der CEO
auf der. Aber dann hätte Nvidia halt auch wirklich drei übereinander stehende Klassen, wenn man so will, wenn man die Ti als eigene Klasse nimmt, aber muss man, denn zum Beispiel hat die 5070 Ti ja nichts mit der 5070 zu tun, das ist eine eigene Klasse, oder wobei das ist die Klasse mit der 80, aber ich schweife ab, aber auf jeden Fall hätten sie dann ja drei Klassen mit 8 GB übereinander. Ja, 2025, aber vor allem.
So sieht ein streamlined Portfolio aus.
Ja, das ist streamlined für geplante Ops. Ah, nee, das geplante Obsoleszenz, das darf ich ja nicht sagen, das suggeriert ja, dass es erst in der Zukunft nicht reicht. Das ist ja. Es ist ja quasi schon retrospektive Obsoleszenz oder so. Also,
gut. Ich greife dein Wort Zukunft und meine Erwähnung der Keynote von CEO Jensen am 19. Mai vormittags, einen Tag vor Start der Computex, hier 5 Uhr Montag früh in der Nacht oder am Morgen auf. Denn was, also ja, Zukunft, Jensen und Nvidia, wovon ich ausgehe und ich weiß es nicht, ist, dass Nvidia jetzt zu dieser Computex dann den eigenen ARM-Consumer-Chip vorstellen wird. Wenn wir noch mal auf uns in unsere Computex-Glaskugel werfen. Also ich glaube, das wäre dann auch, wird wahrscheinlich viele wieder nicht interessieren im ersten Schritt, weil ARM, weil Notebook, weil Windows on ARM.
Aber wir haben doch jetzt alle einen Copilot Plus, also hat die auch noch 50% Marktanteil, oder nicht? Aber also, ja, das haben sie doch
Ja,
damals
aber ich
gesagt.
glaube, die nicht gesellschaftlichen, so weit will ich nicht gehen, die industriellen Implikationen sind, glaube ich, da durchaus nochmal eine Ecke gewaltiger
Ja.
als durch Snapdragon X im Notebook, wenn Nvidia sagt, wir machen jetzt zusammen mit MediaTek, das ist ja das Gerücht, beziehungsweise ich glaube, das ist auch bestätigt, dass sie zusammen mit MediaTek werkeln, weil es gibt ja schon diesen GB10 in diesem. Ach, in ihrem kleinen Mini-AI-Supercomputer, wo sie ja auch schon eine MediaTek-ARM-CPU mit einer Blackwell-GPU gekoppelt haben und jetzt ja alle Welt nur noch darauf wartet, dass sie das Gleiche tun mit einer Blackwell GeForce und dann einen integrierten, dicken GPU-ARM-CPU-Chip für Notebooks haben. Und ich gehe davon aus, dass sie das jetzt zur Computex vom Stapel lassen werden. Gerüchte sagen ja N1 und N1X für mit kleiner GPU und großer GPU. Ob das dann am Ende ein MediaTek-Produkt ist oder wirklich ein Nvidia-Produkt, wie sie es vermarkten, ich glaube, das sind fast nur die größeren Entscheidungen, die sie zu treffen gehabt haben im Vergleich zu, wie machen wir das technisch. Und klar, dann müssen sie irgendwie auch mit Windows on ARM zurechtkommen. Aber wir haben schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, dann stellt man sich ja nicht mehr die Frage, ob man irgend so ein Snapdragon X von, ich sag mal, unbekannten Hersteller ohne eine Grafiklösung sich holt oder in Zukunft dann das ARM Gaming Notebook. Ich weiß, es ist noch ein Weg, ne, für ARM Gaming Notebooks, weil am Ende muss das dann auch wieder alles auf Windows on ARM
Ja, aber
laufen,
es
aber ich
kommt doch
glaube, wenn
jetzt
es einer.
bald Cyberpunk 2077 fürs MacBook. Und das ist dann doch quasi ein ARM. Ich glaube, das war auch so eine Geschichte, wo sie irgendwann angekündigt haben, es kommt Anfang 25, aber noch ist es nicht da. Ich weiß nicht, wie den bei der Begriff der, also Anfang 25, meinst du, wir haben im Juni noch Anfang, weil das noch das erste Quartal, das erste Halbjahr ist?
Ja, gerade erstes Halbjahr, ne?
Ja,
Das ist noch
also
Anfang.
noch ist es, aber wenn es kommt, dann ist ja quasi, ja, dann hast du ja ganz viele ARM-Gaming-Notebooks, das ist doch.
Was erwarten wir noch natürlich von Jensen? Eine ganze Menge AI. Der ist ja gerade, ich weiß nicht, ob er schon auf der Anreise nach Taiwan über die Arabischen Emirate geflogen ist, wo er gestern AMD, Qualcomm, Nvidia, Amazon und Co. alle zusammen mit Präsident Trump angekündigt haben, dass sie da riesen AI-Rechenzentren vor Ort aufbauen werden. Da wird es sicherlich auch zu Computex wieder drum gehen. Dann ihr Omniverse, Digital Twins, also diesen ganzen Software-Solution-Stack, der dazu führt, dass ja, das Zeug von Nvidia dann halt am Ende auch zu horrenden Preisen gekauft wird, weil man nicht nur schnelle Hardware bekommt, sondern irgendwie auch gleich das, was man damit machen kann. Und da auch noch einen Mehrwert draus ziehen kann. Was hatte ich mir noch notiert, Fabian? Klar, ich habe schon erwähnt, neue Grafikkarten, weiße Grafikkarten, Grafikkarten mit rückseitigen Anschlüssen, sei es als Steckplatz von Asus, der ja irgendwie offen ist, aber kein anderer will ihn verwenden. Asus wird dann anscheinend auch endlich ein Ryzen-Mainboard, ein aktuelles, was sich schon zu CES mal gezeigt, dann im März angekündigt und jetzt nochmal für die Computex angekündigt haben. Bringen mit diesem Anschluss, weil zuletzt gab es ja nur Core Ultra Mainboards damit, aber ich meine, alle nutzen doch aktuell Ryzen. Das kommt jetzt wohl endlich zu Computex. Gigabyte hat schon gesagt, sie bringen X870 und B850 in dem Fall auch mit rückseitigen Anschlüssen. In dem Fall hat Gigabyte ja aber nicht dieses Zusatz-Slot-System, um 600 Watt an die Grafikkarte zu übertragen, sondern da kommt wohl auch eine Grafikkarte, wo man dann wie bei der Sapphire Nitro jetzt der aktuellen das Kabel so nach hinten weg verlegen kann. Ja, Grafikkarten, sicherlich von Hinz und Kunz. Neue Mainboards gibt es eigentlich auch immer einen Anlass, auch wenn es gar keine neuen Chipsätze und Prozessoren gibt. Fractal Design ist groß da, die werden irgendwas machen, gehe ich mal von aus. Und Noctua ist da. Und Noctua tanzt ja wirklich nicht auf allen Hochzeiten, sondern soweit ich weiß, immer nur auf der Computex. Die sind nicht auf der CES, die sind auch nicht auf der Gamescom, die sind sonst nirgendwo, aber auf der Computex. Und die haben ja gestern ein Tweet abgesetzt, wo sie drauf heiß machen auf ihren Auftritt auf der Computex und ja, ich habe es aufgegriffen und 123 Kommentare. Der hieß ja: In case you were wondering, we are preparing some completely new things to show at Computex 2025. Und allein dieses In case you were wondering lässt natürlich alle daran denken, dass es ein Gehäuse von
Also
Noctua werden wird.
es gibt dieses Teaserbild, das du ordentlich aufgehellt hast.
Ja, mit all meinen
Und man sieht
Photoshop-Künsten, aka
oben, ich glaube, das ist
Windows-Foto.
Metall, es ist entweder Sandplast oder sonst irgendwas, aber es hat schon ein bisschen rau und es ist vor allem Noctua dunkelbraun. Um keine anderen, ja. Darunter ist dann Holz zu sehen und darunter sehen wir eine Mesh. ein Mesh also mit geschwungenen Wellen.
Das hat halt an die Front von den Fractal Design Meshify-Gehäuse.
Wobei, diese Meshify-Gehäuse, die haben eine geometrisch geradlinigere Front. Also, das ist ja alles kantiger, das hier ist geschwungen.
Ja.
Sieht interessant aus. Und du hattest, glaube ich, zuerst gemeint, als wir drüber gesprochen haben, oder was? Das liegt auf dem Tisch, oder hast du das da reingeschrieben?
Nee, in der News habe ich. Ich weiß nicht, ob das Holz elementarer Bestand ist. Man erkennt es nicht
also
so
ich
richtig,
bin,
ne?
Also,
ob das zwei.
Ich meine, da ist ja ein USB-C-Anschluss an dem Ding. Und, das,
und ein Button mit Temp.
Ja, aber da steht Case und. Also, ich. Und wenn es im Gehäusemarkt im gehobenen Preissegment einen Trend gibt über die letzten Jahre, dann ist es Holz. Also,
ja.
Und Mesh sowieso, denn 50-90. Das heißt, ich gehe fest davon aus, dass es ein Noctua-Gehäuse mit Holz-Applikationen und Mesh geben wird. Und dunkelbrauner
und
Farbe. Und das ist aber sogar ein dunkelbraun. Ja. In dem Fall hier gefällt es mir fast, weil es so ein bisschen rötlich ist.
Ja, und was ich ganz interessant finde, das wäre wirklich das erste Mal für Noctua und durchaus ist der Hersteller da allein auf weiter Flur, der bisher ja immer nur in diesem Kernsegment aktiv gewesen ist, nämlich Luftkühlungen. Vor einem Jahr haben sie ja mal wieder, oder das erste Mal, es war ja auf jeden Fall dieser Thermosiphon, diese I.O., die, wenn man sie richtig installiert, ohne Pumpe auskommt, nicht ohne Kühler, weil das die Flüssigkeit halt eigenständig durch die Erwärmung auf der CPU oder im CPU-Kühler durch das System zirkuliert. Das haben sie zwar gezeigt, dass es irgendwann mal kommen soll, möglicherweise. Das sieht jetzt danach aber nicht aus. Aber wenn es jetzt ein Gehäuse wäre, dann wäre es das erste Mal, dass sie nichts, was Kühlung anbelangt. Ja, Gehäuse hat auch Kühler, ne? Aber dass sie wirklich diesen Schritt gehen, während ja zum Beispiel Fractal Design, die machen IOs, die machen Netzteile, die machen Gehäuse, die machen jetzt neuerdings Stühle, Headsets haben sie doch letztes Jahr angekündigt und so weiter.
Also Noctua hatte ja schon seit einigen Jahren teilweise diese Kooperation mit Grafikkarten und Netzteilherstellern, wobei ich glaube, das kann ich auch direkt ersetzen mit Asus und Seasonic. Ich wüsste nicht von anderen, dass man halt deren Produkte mit Noctua-Farben und Noctua-Lüftern eben hauptsächlich in einer entsprechend teuren, super leisen Variante aufgelegt hat. Aber ansonsten sind sie da wirklich nicht über ist der Schuster nicht über seine Leisten hinaus expandiert.
Ja, ansonsten lassen wir uns mal überraschen. Ich hatte letzte Woche schon erzählt, es geht ja los direkt am Wochenende mit einigen Veranstaltungen größerer Hersteller. Da wird man wahrscheinlich einiges zu sehen bekommen, was dann zu den jeweiligen Pressekonferenzen erst dann veröffentlicht werden darf. Montag sind dann einige Pressekonferenzen oder Keynotes, nämlich die von Qualcomm, die von Nvidia. Dann gibt es ja auch immer noch Abendveranstaltungen, auf die man gehen sollte, um dann auch noch alle die zu treffen, die man auf der Messe nicht getroffen hat. Die Tage ansonsten sind vollgepackt mit Terminen. Meistens kommt vor Ort dann auch noch ein bisschen was rein. Und es gibt Termine halt im Messegelände in Nangang. Das ist ein bisschen außerhalb oder am Stadtrand in Taipei, im Osten der Stadt. Dann gibt es aber immer auch Termine im 101. So zwei, drei Hersteller haben dann da auf der so und so vielten Ebene eins vormals das größte Gehäuse. Das größte Gehäuse, nämlich Gebäude. Ich glaube, als ich 2008 das erste Mal in Taipei war, da war es sogar noch das größte Gebäude. Inzwischen ist es ja nur noch Platz, ich weiß es nicht. Und dann gibt es ja darum, oder unter dem 101 gab es früher das alte Messegelände, das wird jetzt gar nicht mehr genutzt, aber da sind die ganzen Hotels, weil da ja früher das alte Messegelände war. Und in den Hotels finden dann auch immer noch Veranstaltungen statt, sodass man sich das ganz gut zurechtlegen muss, wann ist man dann gegangen, wann fährt man mit der Metro mal, relativ schnell geht das, so 20, 25 Minuten schafft man das dann Richtung 101 und muss dann ins 101 und dann aber auch wieder daneben ins Hyatt, da sind viele Veranstaltungen. Manche Hersteller haben dann da auch in den kleinen Gassen dann, letztes Jahr hatte Acer so ein wie so ein Food Court aufgebaut, wo sie dann aber so Stände mit Produkten hatten und so weiter und so fort. Stand jetzt ist alles durchgeplant, wird dann nach Plan durchgeführt und dann sprechen wir uns möglicherweise, Fabian, wenn auch das alles so läuft wie geplant, in der kommenden Woche.
Du hast einen
über Zeit,
Hersteller,
und Kulturgrenzen.
Du hast einen Hersteller durch vergessen. Oder ich habe es vergessen zu hören.
Ja, dann sag mal bitte. Ja, wir hatten die Radeons angesprochen ganz am Anfang. Die 9060 XT hatte ich
ja. Hast du ganz am Anfang des Podcasts erwähnt.
Ja,
so,
ja und gut. Da, ich meine, es gibt die Threadripper-Gerüchte. Ne? Ja, gehe ich von aus, dass sie die da auch noch bringen. Und ansonsten, ja, das wäre ja eine neue Plattform. Aber wir wissen auch, wir haben uns ja die letzte Generation Threadripper dann mal wieder angeguckt. Das sind halt krasse Produkte, aber
die Zielgruppe wird halt ja, mit jeder Generation kleiner. Unserer
Bubble will das einfach keiner mehr.
Ja, nee, die Zielgruppe wird immer kleiner. Also, das sehe ich auch so. Ne? Also, wo das halt in den ersten Generationen noch interessant war, wegen der schieren Kernzahl und der Leistung, ist halt entweder du gehst recht auf Epic oder du kommst halt mit ARM 5 aus. Also, aktuell ist es zumindest.
Ja, du konntest ja, so, ne? Ich meine, ich habe ja damals noch diese Sonderbenchmarks gemacht, na, auf 8 Kern zocken, auf 16 Kern rendern oder so. Und das ging ja sogar, ohne dass du dein Spiel komplett zerlegt hast. Macht dann halt auch keiner, aber es theoretisch zu können, war ja für den ein oder anderen Enthusiasten ein Argument, in die Plattform
einzusteigen. Ich glaube, etwas theoretisch zu können, ist bei uns immer das Argument für irrationale, teure Hardwarekäufe.
Ich hoffe, dass der Plan zu Computex inklusive unserem interkulturell Zeitzonen, Landesgrenzen Podcast nicht nur theoretischer Natur bleiben wird, sondern sich da auch in die Praxis so umsetzen lässt. Bis dahin wünsche ich mir einen guten Flug, dir ein schönes Wochenende und wir sprechen uns nächste Woche dann zur 119. Episode. Bis dahin, bleib gesund.
Ciao.
Ciao.